So, gut seht ihr aus heute Morgen. Ich hoffe, das kam von Herzen. Ich bin ja sonst keiner, der die Predigt vor dem Abend lohnt. Aber heute würde ich einfach das mal mir rausnehmen. Es wird eine richtig starke Predigt heute. Und jetzt kann ich einfach... Das kann ich einfach deswegen sagen, weil jemand aus Versehen das 300 Gramm Papier im Drucker liegen hat lassen und ich hab ein richtig gutes Fundament hier. Das ist keine flimsige Predigt, sondern da ist heute echt Substanz. Bevor wir aber einsteigen, will ich noch einen Moment nehmen, um zu feiern und einzuladen. Und zwar findet ja im Mai die wirklich statt. Und wir haben jetzt genug Werbung gemacht und ich hoffe, wir haben auch genug vermittelt, um was es da eigentlich geht. Nein, es geht nicht um eine Konferenz, wo wir alle hinkommen und dann wird von vorne eine tolle Show präsentiert. Ja, natürlich wird es eine tolle Band geben mit tollem Lobpreis. Ja, natürlich wird es Predigerinnen und Prediger geben, die da einen coolen Input haben. Und natürlich wird es auch Zeiten mit Mahlzeiten und Seminare, wird es alles geben, Könige und Priester ist dort. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar einen Synagogenbesuch machen. Stadtrundfahrt in Duisburg und da, wo andere Urlaub machen, da fahren wir hin. Also, ja, aber bei der Konferenz geht es um was anderes. Bei der Konferenz geht es darum, dass wir empfunden haben, dass Gott uns ruft mit einem prophetischen Wort. Und dass er gesagt hat, kommt, versammelt euch, bereitet euch vor, heiligt euch, versammelt euch, ich will euch begegnen. Wie bereitet man eine Konferenz vor, wo Gott einfach gesagt hat, kommt dazu und dann will ich euch erscheinen? Das haben wir das letzte Jahr versucht irgendwie herauszufinden als Mülheim Verband. Und sowohl in der Jugend als auch bei den Kids, als auch bei den Erwachsenen haben wir versucht, diesem Wort treu zu bleiben. Wir haben versucht, diese Konferenz nicht voll zu machen mit irgendeinen Events oder sonst irgendwas, sondern wirklich Raum zu haben. So ein bisschen, wir schaffen den Rahmen, die Arche müssen wir bauen, Noah musste die Arche bauen, aber Gott wird für das Leben sorgen. Und in diesem Glauben und in diesem Gehorsam gehen wir hin und ich weiß nicht, wie es wird, um ganz ehrlich zu sein. Inzwischen sind so viele Leute angemeldet, dass wenigstens die finanzielle Frage irgendwie gelöst ist. Okay, wir kommen da nicht mit einem fetten Minus raus, ist schon mal gut. Aber ich weiß nicht, wie es wird. Ich kann euch nichts garantieren. Das Einzige, was ich habe, ist, euch einzuladen, diesen gehorsamen Schritt mitzumachen. Und als wir dann letzte Woche, habe ich von Simon die Zahlen nochmal angefordert von der Ekklesia. Und wir haben, also normalerweise müssten wir jetzt einen ausgeben, weil wir haben eine Schnapszahl. Wir haben 111 Leute aus der Ekklesia angemeldet für die wirklich. Und ich finde es einfach mal einen Applaus wert, also auch in Hohenlohe. Und wenn du jetzt sagst, ah stimmt, da war ja was, ich wollte ja auch noch, ja es gibt noch Plätze, aber ich sage das jetzt ganz bewusst so, nicht mehr ewig lange. Also ab 1. April werden die Tagestickets freigeschaltet, wenn jemand zum Beispiel nur einen Tag kann oder so, oder sich nur Könige und Priester reinziehen will, okay, dann mach das. Aber dann können wir nicht mehr garantieren, dass es Tickets für die ganze Konferenz gibt. Also, vor allem ihr Jugendlichen, sage ich mal so mit leichtem Nachdruck, nicht auf den letzten Drücker, weil die Plätze bei den Jugendlichen werden voll werden. Das kann ich euch garantieren. Wenn ihr dabei sein wollt, lieber jetzt anmelden. Es gibt einen QR-Code. Ich mach's doch. Danke. Wenn ihr also wollt, im Gottesdienst jetzt das Handy rausziehen, dann dürft es einfach abscannen. Dann habt ihr schon mal auf dem Handy. Meldet euch dann später an und hört jetzt der Predigt zu. Aber seid dabei bei diesen 111 Leuten der Ekklesia und bei wahrscheinlich weit über 2000 Leuten, die da aus dem ganzen Verband zusammenkommen, um in Duisburg Gott zu erleben. So. Ah, es gibt einen jungen Erwachsenenrabatt, habe ich mir sagen lassen. 30%. Bis wann? 30% oder 30 Euro? Keine Ahnung, kommt das gleiche raus. Bis 15. März. Also, wer sich noch jung fühlt und in diese Kategorie reinpasst, ihr kriegt es auch nochmal günstiger. Nachdem ihr schon alle Frührabatte ausgelassen habt, jetzt nochmal ein Rabatt für die Spätentschlossenen. So, naja. Gut. Ready, bereit, alle abgescannt? Dann lasst uns eintauchen. Wir starten im März eine Predigtreihe. Du darfst mal die erste Folie anwerfen. Nicht im 16:9 Format, sorry meine, aber im quadratischen Format, quadratisch praktisch gut. Gastfreundschaft, unser Thema für den März. Und wir hatten gestern schon Mitarbeiter Connect, da hatten wir Gäste da aus also Schwabach, beziehungsweise aus der Gegend da um Pretzfeld herum, von der Jeskirche. Daniel und Svenja waren da und haben uns als Mitarbeiter schon hineingenommen in dieses Thema. Und wir wollen tatsächlich die nächsten 4 Sonntage diesem Thema widmen, hoffen aber, dass dieses Thema natürlich uns grundsätzlich bewegt. Und meine Hoffnung, mein Glaube ist auch, dass es uns verändert. Und ich darf heute mit dem Thema anfangen. Gott, der Gastgeber, nächste Folie, zwischen Hecke, Zaun und Gartenzwerg. Das war das erste Thema für diese Woche. Jesus erzählt eine Geschichte, Lukas 15, für die mitlesen wollen. Und er erzählt die Geschichte, die einige von euch sicherlich schon mal gehört haben. Es geht um den Mann, der ein Festmahl bereitet hat. Hat alles vorbereitet Und dann sendet er seinen Diener aus und sagt zu den Geladenen: Leute, jetzt ist es Zeit, kommt herbei, ihr seid eingeladen zum Festmahl. Und dann, Vers 18, fingen alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, um ihn zu besehen. Da gibt es in Hohenlohe ein Wort dafür, gell? Ich glaube, kann es sein, wenn man sonntags, darf man ja nichts schaffen, aber Felder schauen darf man irgendwie sowas. Fluren, danke. Also, hab einen Acker gekauft, muss fluren. So, ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach: Ich habe 5 Ochsen gekauft, jetzt muss ich sie auch, Fluren macht man ja nicht, aber er muss sie auch besehen, also muss er halt angucken, was er da gekauft hat. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und wieder ein anderer sprach: Jetzt habe ich gerade geheiratet, deswegen kann ich nicht kommen. Und der Diener kommt zurück zu seinem Herrn und erzählt ihm das alles und er wird tatsächlich ein bisschen wütend. Also steht auf jeden Fall drin, er wurde zornig und er spricht zu seinem Knecht: Okay, dann geh schnell raus auf die Straße und die Gassen der Stadt und führe die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen herein. Und der Knecht geht raus und er geht hin zu den Verkrüppelten, zu den Armen, die sich niemals so ein Festmahl irgendwie leisten könnten und er lädt sie ein und sie kommen alle. Und der Knecht sagt zu seinem Herrn: Ah, alle da, es gibt aber noch Platz. Dann sagt der Herr: Okay, dann geh nochmal raus auf die Landstraßen, an die Hecken, an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Wir haben das Bild von Gott, der ein Festmahl zubereitet hat, der Gastgeber ist und er lädt ein und manche sind zu busy, hören es nicht, kommen nicht, wie auch immer. Und dann sagt er: Okay, wenn ihr nicht wollt, dann halt die anderen. Und ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob damit jetzt Israel gemeint ist oder die ungläubige Welt, ist mir an der Stelle völlig egal, sondern mir geht es eher darum zu sagen, Gott als Gastgeber, das Gastgeber-Dasein ist in der Bibel keine Randnotiz, sondern es zieht sich vom Alten ins Neue Testament von Anfang bis Ende komplett durch. Diese Thematik ist nicht nur eine Geschichte von Jesus oder mal ein Event im Alten Testament, sondern die Gastgeberschaft, also Gastgeber zu sein und einzuladen und diese Gastfreundschaft auch zu leben, ist ein Thema, das sich von Anfang bis Ende komplett durchzieht. Und ich will jetzt einfach so ein paar Highlights, ich hätte viele, viele andere mehr raussuchen können. Ich will einfach so ein paar Highlights hier mal. Und ich fange im Neuen Testament an, also einmal von rückwärts nach hinten. Für die, die sich auskennen, Altes Testament zuerst, dann Neues. Ich fange vorne, also hinten an, also vorne, also hinten. Und dann kommen wir dann vorne raus. Genau. Also, Hebräer 13, Vers 2. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Also, der Hebräerschreiber erinnert auch die alte Gemeinde damals schon, obwohl man sagen kann, ja, in der Kultur war es vielleicht so, dass sie sich immer gegenseitig eingeladen hat. Nee. Auch der Schreiber vom Hebräer muss daran erinnern, Leute, vergesst nicht, gastfrei zu sein, weil durch Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, auch schon Engel bei sich aufgenommen. Das ist mal eine coole Zusage. Also, der Hebräerschreiber macht es uns hier wirklich schmackhaft. Sag ich, Leute, wenn irgendwelche Leute, könnte sein, dass er mal auch ein Engel drunter war und ihr habt einfach einen Engel eingeladen. Dann, Jesus selber sagt: Hey, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Matthäus 25. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich eingeladen, ihr habt mich aufgenommen. Jesus selber sagt: Letztendlich geht es darum, den Fremden einzuladen, aufzunehmen, ihm zu essen zu geben, ihm zu trinken zu geben. Dann, Altes Testament, geht zum Hiob. Und Hiob wird ja angeklagt von seinen 3 Freunden, nachdem ganz viel Unheil widerfahren ist, wird er angeklagt von seinen 3 Freunden, die sagen: Du hast irgendwie gesündigt. Irgendwas muss bei dir sein, dass du gesündigt hast. Und Hiob sagt immer: Nein, ich habe nicht gesündigt. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Und da, wo vielleicht Sünde passiert ist, habe ich sofort Vergebung gesucht und habe geopfert und so weiter. Und in einer seiner Verteidigungsreden geht es eben auch darum, dass er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Und er sagt: Haben nicht die Männer in meinem Zelt sagen müssen, also die Leute, die um mich herum sind, die das bezeugen können, haben die nicht sagen müssen, wo ist einer? Gibt es überhaupt einen, der nicht satt geworden wäre von seinem Fleisch? Also auf gut Deutsch, es gibt keinen, der irgendwie nicht sagen könnte, ich bin nicht satt geworden, wenn du hier unterwegs war. Kein Fremder, Vers 32, kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf. Das heißt, immer wenn ein Fremder gekommen ist, war ich derjenige, also Hiob derjenige, gesagt hat: Kommt herein. Ich will dein Gastgeber sein. Ihr dürft hier ruhen. Ich mache euch was zu essen und so weiter. Noch eins zurück: Abraham. So, die Engel kommen und, ach nee, warte, vorher nochmal Levitikus, also 3. Mose, sorry, noch nicht ganz zurück. Da gibt Gott ganz, ganz viele Gebote dem Volk Israel durch Mose. Und eins von diesen Geboten ist: Wenn ein Fremdling, also ein Flüchtling oder wie auch immer, bei euch wohnt im Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Warum? Denn auch ihr seid Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Das heißt, ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch im Ägyptenland gesehen als Fremdlinge und habe euch dort gut versorgt. Jetzt seid ihr frei und werdet ins verheißene Land einziehen. Und wenn dann Fremde bei euch sind, egal aus welchem Grund, ob die von der Not geflohen sind oder einfach durchziehen, dann nehmt sie an wie eine von euch, dann liebt sie wie euch selbst. Gebot Gottes. Kein freiwilliges, naja, wer Bock drauf hat, sondern es steht mitten in den Geboten drin. So behandelt bitte die Fremden unter euch. Und jetzt zurück zu Abraham. Da kommen die drei Männer, die Abraham da so sieht, als er vor seinem Zelt sitzt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und sie kommen und sie sind auch dazu da, um zu sagen, Abraham, nächstes Jahr wirst du ein Kind haben. Und das Erste, was Abraham macht, ist, er springt auf, er verbeugt sich vor ihnen und sagt, bitte, tut mir diese Ehre an, seid meine Gäste. Und er schickt alle Leute los und die bereiten dann ein Festmahl und so weiter. Dann gehen die drei Männer weiter und sie gehen nach Sodom und Gomorra, um dort zu schauen, was so Sache ist. Und vielleicht habt ihr das so im Hinterkopf, Sodom und Gomorra, das war ja eher nicht so toll, was da lief, ganz, ganz viel Sünde. Und es ging darum, dass diese Städte zerstört werden sollten. Und sie wollten gucken, ob es da noch irgendwelche Leute gibt, die rechtschaffen sind. Und sie finden den Lot dort. Und Lot sagt auch, hey, ihr lieben Männer, es wird schon langsam dunkel, kommt herein und seid meine Gäste. Das war ihnen völlig klar. Lot war auch ein Fremder in dieser Stadt. Er war ja so mit Abraham unterwegs und haben sie sich da getrennt und da war dann ein Fremder in der Stadt. Und er wusste es, was es heißt, ein Fremder zu sein. Und sieht er den da am Stadtrand, sieht er die Männer dort und sagt, kommt zu mir, lasst mir die Ehre zuteil werden. Morgen könnt ihr weiterziehen. Und dann reden sie ein bisschen und plötzlich klopft es an Lots Tür. Und dann sind da Männer vor dieser Türe und rufen nach Lot. Und dann heißt, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns hinaus, dass wir sie erkennen. Und das ist natürlich lutherisch schön umschrieben für, wir wollen sie vergewaltigen. Also du hast Gäste bei dir und Sodom und Gomorra, die Männer kommen zusammen und sagen, bring sie heraus, wir wollen sie vergewaltigen. Und dann sagt Lot, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Die will ich zu euch hinausbringen. Tut ihnen, wie gut ist in euren Augen, nur diesen Männern tut nichts, dass sie nun einmal unter dem Schatten meines Daches gekommen sind. So, ich will jetzt nicht diskutieren, was Lot da macht, dass er sagt, lieber sende ich meine Töchter da raus, als diese Gäste. Das ist natürlich leicht fragwürdig so, um einfach mal so stehen zu lassen. Aber es zeigt die Wichtigkeit, es zeigt den Wert, es zeigt das Gewicht von dieser Gastfreundschaft. Lieber wäre es Lot, dass seine Töchter geschändet werden und dann vielleicht sterben oder was auch immer mit denen passiert, als die Gäste, die er bei sich zu Hause hat, als dass denen irgendetwas passiert. Der Wert der Gastfreundschaft war höher als der Wert der Selbsterhaltung. Der Wert der Gastfreundschaft, den wir hier lesen, der sich durch die Bibel zieht, ist höher als die Selbsterhaltung. Und ihr Lieben, das zieht sich durch bis an dieses Ding. Dass der Wert der Gastfreundschaft Gottes höher ist als der Wert der Selbsterhaltung. Lieber lässt er sich selber abschlachten, lieber macht er sich selbst zum Opfer, lieber geht er selber vor die Türe und lässt sich vergewaltigen, als dass wir es müssen. Das ist Gastfreundschaft in der Bibel. Die zieht sich von vorne nach hinten und von hinten nach vorne durch. Gastfreundschaft ist nicht einfach nur irgendein Tool, um den evangelistischen Wert in der Gemeinde irgendwie nach oben zu korrigieren. Obwohl das ein schöner Nebeneffekt ist, um es mal so nebenbei zu sagen, auch statistisch belegt. Gastfreundschaft ist auch keine Strategie, um den Wert liebevoller Beziehungen im NGE-Test irgendwie nach oben anzuheben, obwohl das natürlich auch passiert. Nein, Gastfreundschaft ist letztendlich das Herz Gottes an sich. Es ist das Herz Gottes, Gastfreundschaft zu leben. Er lädt ein. Und es ist eine himmlische Kultur, die wir hier auf Erden spiegeln dürfen. Auch wir dürfen Gastfreundschaft leben und es ist eine himmlische Kultur. Wie heißt im Psalm 23, du lädst mich ein. David redet von Gott. Er redet von seinem guten Hirten. Er hat ihn kennengelernt als diesen Gastgeber. Du lädst mich ein und du deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Selbst in der Not, wenn die Not schon da ist, deckst du mir noch den Tisch. und ich darf mich bei dir laben. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Nicht nur wäschst du mich und meine Füße, sondern du salbst mein Haupt. Du machst mich duftend mit Parfüm. Also wenn jemand sechsmal zu uns kommt, ich habe Deos und alles bereit, ich sprühe euch ein von oben bis unten. Und du füllst meinen Becher bis zum... Nein, mache ich nicht, keine Sorge. Und du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. So singt David über Gott. Weil er ihn als genau als diesen Gastgeber, als diesen, der sagt, ich lade dich ein, setz dich hin, mitten in der Not, ich ehre dich, ich salbe dich, ich wasche dich, ich parfümiere dich und dein Becher, der ist bis zum Überfließen voll. Gott lädt uns ein zu einem himmlischen Festmahl. Er sagt, kommt, ich gebe euch Brot des Lebens. Kommt, ich gebe euch Wasser, welches so eine Quelle in dir wird, welche in Ewigkeit sprudelt. Komm an den Tisch des Herrn. Er hat alles vorbereitet und er schickt die Einladung hinaus in die Welt. Und wir lesen, viele sagen, nee, ich bin gerade zu busy. Seitenaspekt, wer ist denn nicht was, sondern wer ist denn diese Einladung? Diese Einladung, das bist du und das bin ich. Gott schickt seine Diener, Gott schickt dich und mich hinaus in die Welt als Einladung zu seinem Festmahl. Wir sind die Boten dieser Einladung, aber ich sage das jetzt mal auch ein bisschen selbstkritisch, sonst ja nie, aber wir haben irgendwie verlernt, Gastfreundschaft richtig zu leben oder wenigstens richtig wertzuschätzen. Wir sind aus meiner Sicht nicht mehr so richtig gut darin, Leute einzuladen beziehungsweise selbst eingeladen zu sein. Also, ich versuche das mal mit Samthandschuhen und ganz vorsichtig an einem kleinen Beispiel zu erzählen. Ich versuche es gleich zu erzählen, Andrea. Und wenn ich es dann erklärt habe und du verstehst es immer noch nicht, dann fragst du nochmal. Okay, super, weil du bist die Einzige, die dann fragt. All die anderen, die sitzen ja nur still da. Aber du fragst dann wenigstens. Wir schon eine Weile in Brettheim gewohnt und haben ein Ehepaar eingeladen, das hier in die Gegend gezogen ist. Und wir kannten uns so einigermaßen, aber halt, so erstmal kennenlernen. Und sie kamen zu uns und wir haben gedacht, wir laden sie halt zum Kaffee ein und dann quatschen wir eine Stunde und dann war es das. Erstens mal völlig klar, eine Stunde kannst du sowieso vergessen, rechne eher 2,5 bis 3. Und zweitens, die haben Geschenke mitgebracht, als ob es Weihnachten wäre. Und es war für uns echt so, wir haben euch doch eingeladen, wieso bringt ihr Geschenke mit im Wert von, keine Ahnung, weiß ich, 70, 80, 90 Euro, das hat das Essen nicht mal gekostet. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wir wissen gar nicht mehr so richtig, vielleicht ist es auch süddeutsche oder holländische Kultur, weiß ich, also wie gesagt, Samthandschuhe, vorsichtig, ich will ja nichts behaupten, was nicht stimmt, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so, wir haben vergessen, was es bedeutet, uns was schenken zu lassen. Und wenn uns einer einlädt, dann müssen wir irgendeinen Gegenwert mitbringen, damit wir ja nichts irgendjemandem schulden. Und wenn ich nun eingeladen werde bei irgendjemandem Besonderen, dann habe ich auch mindestens ein Gastgeschenk dabei, weil sich das so gehört, weil ich nicht mit leeren Händen kommen will. Ihr Lieben, bei Gott kannst du nichts mitbringen, du kommst mit leeren Händen. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen verlernt. Wir sind nicht mehr so gut darin einzuladen und ich glaube auch beim selbst eingeladen zu sein. Wir sind nicht mehr so gut darin. Wer kennt solche Sätze? Hey, voll nett, dass so und so uns eingeladen haben, aber keine Ahnung, wie wir das diese Woche noch runterbringen sollen. Ist einfach zu, ich habe zu viel. Also voll nett, dass die an uns denken, so, aber geht halt nicht. Oder ja, ich würde ja gerne die Familie so und so mal einladen, aber der Aufwand, ganz ehrlich, bis wir da einen Termin gefunden haben, bis ich die Wohnung durchgeputzt habe und so weiter, dann lassen wir es lieber. Wir sehen uns ja am Sonntag wieder im Gottesdienst, dann winke ich einmal. Weil wenn die Botschafter von Gottes Einladung und von Gottes Gastfreundschaft die Gastfreundschaft selber irgendwie verlernt haben oder nicht mehr so gut darin sind, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass diese Einladung Gottes entweder gar nicht bei den Menschen ankommt oder sie halt von den Menschen auch nicht angenommen wird. Manchmal sogar bei uns selbst nicht. Wo liegt das Problem? Aus meiner Sicht, das Problem ist, dass wir der Gastfreundschaft nicht mehr den Stellenwert einräumen, den sie in der Bibel hat. Wisst ihr noch die Story von Lot? Lieber opfere ich meine Töchter, lieber gebe ich mich selbst auf, als dass ich diese Gastfreundschaft irgendwie verletze. Das ist der biblische Wert. Lieber lasse ich mich selber ans Kreuz schlagen, bevor irgendjemand von meinen Gästen seine Gäste zu Schanden kommen. Das ist der biblische Wert der Gastfreundschaft. Lieber mache ich mich selber kaputt, als dass meine Gäste zu Schaden kommen, dass diese Einladung für die Gäste nicht mehr steht. Ich glaube, wir haben diesen Stellenwert der Gastfreundschaft tatsächlich ein Stück weit verloren, weil wir zu voll sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wir sind zu voll. Wir sind zu voll mit Essen. Wir sind wirklich zu voll mit Essen. Also früher waren Hochzeiten das absolute Ausnahmefest. Da wird endlich mal so richtig, da wird alles aufgetischt. Und natürlich bin ich super dankbar, wenn ich zur Hochzeit eingeladen bin. Natürlich wegen der Hochzeit und so. Aber wegen dem Essen. Weil da wird mal richtig, da wird richtig gegessen. Aber Leute, wir essen ja bald jede Woche, so wie bei einer Hochzeit. Oder früher der Sonntagsbraten. Und es ist das festliche Mahl am Sonntag. Manche machen das natürlich aus Tradition schon. Aber wir essen ja unter der Woche praktisch genauso gut. In den Kantinen oder selbst mit, keine Ahnung, Maggi kocht und so weiter, schiebt es in die Mikrowelle und ja, ob das schmeckt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir sind zu voll. Wir essen jede Woche, jeden Tag richtig feine Speisen. Und dann ist so eine Einladung zu einem Essen ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Oder es muss dann so außergewöhnlich sein, dass es wieder so einen heftigen Aufwand erzeugt, dass keiner sagt, das mache ich. Oder nur an ganz besonderen Tagen. Wenn ich dann mal 50 werde, dann können wir rund feiern und dann gibt es irgendwie Gescheit. Versteht ihr? Wir sind zu voll. Ich habe gestern mit Dagmar, und ich habe sie auch gefragt, ob ich es erzählen darf, mit Dagmar gequatscht und die Dagmar und Familie Kilian, die machen ja ihre 1-Euro-Wochen, wo sie sagen, okay, wir leben praktisch, von Nahrung her, wir leben mit 1 Euro pro Person für eine Woche. Oder jetzt haben sie das vor 2 Wochen im Stück gemacht. Könnt ihr nachher fragen, wie die Erlebnisse sind. Aber sie hat dann gestern mit etwas leuchtenden Augen erzählt, dass sie, nachdem sie dann 1,5 Wochen lang versucht haben, mit 1 Euro pro Person pro Tag zu leben, könnt ihr euch vorstellen, was ihr kaufen könnt, also eine Brezel, dann ist der Euro praktisch schon weg, nur mal so. Nach 1,5 Wochen von dann auch Essen zu essen, das jetzt vielleicht nicht das allertollste Essen der Welt ist, waren sie eingeladen bei ihrer Lebensgruppe abends. Ich glaube, es war Lars und Moni, aber wir waren ganz sicher. Und da gab es Antipasti und Käse am Stück. Und da gab's, der Tisch war einfach voll, von vorne bis hinten, rechts und links, war einfach brechend voll. Ein Gastgebertisch, wie man sich nur wünschen kann. Und da kommt natürlich eine, und sie erzählt es mit leuchtenden Augen, und da gab es dann tolles Essen. Wisst ihr, da kommt dann plötzlich wieder die Wertschätzung für das, was wir eigentlich haben. Und die Freude, jemanden einzuladen, der sagt, krass, sowas habe ich seit 1,5 Wochen überhaupt nicht. Das ist wirklich was Besonderes hier. Ich glaube, wir sind zu voll mit Essen. Wir können es gar nicht mehr. Und wir sind zu voll mit Terminen. Wir sind zu voll mit Terminen. Unsere Prio liegt nicht auf der Gemeinschaft, sondern auf unserer To-Do-Liste. Auf der Arbeit zwischen Haus, Job, Garten, Auto, Familie, Freizeit, Bürokratie und so weiter. Wir sind heftig durchgetaktet. Und da bleibt kein Platz für Zeitverschwendung. Sondern wir sind durchgetaktet. Jetzt kann man natürlich sagen, hey Sam, wir sind halt sachorientiert in Deutschland. Nicht beziehungsorientiert. Das ist halt die deutsche Kultur. So sind wir halt. Schaffe, schaffe, Häuselbau und nach dem Mädelschau und so weiter. So sind wir geprägt, das ist es. Sag ich, okay. Dann ist es deutsche Kultur, eher sachorientiert zu sein als personenorientiert, eher sachorientiert zu sein als beziehungsorientiert. Okay. Aber wir verpassen damit einen nicht ganz unwichtigen himmlischen Aspekt von Gastfreundschaft. Eine himmlische Kultur, die uns, glaube ich, ganz gut tun würde. Wir sind zu voll. Wir sind zu voll. Wir haben die Priolisten falsch gefüllt. Und wir sind zu voll mit Eindrücken. Wir sind zu voll mit Eindrücken. Neben YouTube, sozialen Medien, Netflix, Amazon, Pinterest und wie sie alle heißen, wir sind ständig bombardiert mit den neuesten, verrücktesten, beeindruckendsten, schockierendsten und sensationellsten News aus der ganzen Welt. Und inzwischen sind wir sogar schon so abgestumpft, dass wir die Thumbnails mit KI erstellen müssen, um überhaupt noch genügend Reiz zu generieren, dass wir draufklicken. Wir sind so überflutet, wir können gar nichts mehr. Welche Chance hat da noch das durchschnittliche, an vielen Stellen und zu vielen Zeiten auch langweilige Leben, das man irgendwie auch am Esstisch teilen könnte? Das bietet ja gar nicht genügend Reiz. Ja, ich war heute wieder auf Arbeit und morgen gehe ich wieder auf Arbeit. Das löst überhaupt keinen Reiz mehr aus, überhaupt drüber zu sprechen, weil wir so überflutet sind mit allem anderen. Und dann hat man Leute eingeladen, und nach so, und ich karikiere natürlich ein bisschen, wobei das auch auf Erfahrung basiert, und nach so ungefähr einer guten Stunde Höflichkeit heißt dann, also, könnte man nicht doch kurz das WLAN-Passwort haben? Weil da draußen gibt es eine Welt, die interessanter, wichtiger und besser als all das ist, was hier gerade eben um den Esstisch herum passiert. Und diese Welt braucht mich, diese Welt braucht meine Aufmerksamkeit. Wir sind zu voll. Wir sind zu voll mit Essen, wir sind zu voll mit Terminen, wir sind zu voll mit Eindrücken und uns geht's irgendwie gut. Auf jeden Fall erzählen wir uns das, dass es uns richtig gut sind, dass wir satt sind, wir haben alles im Überfluss. Bis wir merken, dass all diese Dinge letztendlich doch leere Versprechen sind, leere Kalorien sind, leere Dinge, Dinge sind, die wir da tun. Ja, eine geschnittene Hecke ist wirklich schön. Aber vielleicht habe ich wegen dieser geschnittenen Hecke eine tolle Erfahrung verpasst. Ich hätte auch jemand einladen können in der Zeit. Wir sind zu voll. Und dann merken wir, dass all die Dinge ausnahmslos irgendwie doch leere Versprechen sind. Ein Versprechen auf sattmachende Fülle, die mich aber mit jedem Bissen noch hungriger zurücklässt. Letztlich brauchst du ein anderes Brot. Letztlich brauchst du ein anderes Wasser. Wir brauchen ein anderes Brot, das wirklich satt macht. Das Brot des Lebens, das mich bis in die Ewigkeit sättigt. Und umso mehr wir in diesen Füllen unterwegs sind, Fülle des Genusses, des Konsums, Fülle unserer Priolisten und Fülle der Eindrücke, die auf uns einbombardieren, umso mehr geben wir uns dieser Illusion hin, dass es uns irgendwann mal satt machen würde. Es wird nicht satt machen. Es lässt dich noch leerer zurück. Unsere psychiatrischen Anhalten, unsere therapeutischen Einrichtungen, sie können ein Lied davon singen. Wir werden nicht gesünder, wir werden nicht satter, wir werden nur noch hungriger. Wir werden nur noch verzweifelter, wir werden nur noch sehnsüchtiger. Wir brauchen das Brot, das wirklich satt macht, das Brot des Lebens. Und damit sind wir wieder bei der Einladung Gottes an uns. Damit sind wir wieder bei diesem Herzen Gottes, der sagt, komm an meinen Tisch. Und ich gebe dir in Fülle. Ich bereite dir diesen Tisch selbst in deiner Not. Ich ehre dich, ich salbe dich, ich mache dich rein und ich fülle dir deinen Becher bis zum Überfließen. Da ist ein Fest und du bist eingeladen. Und ich glaube, der allerbeste Weg, um das Thema Gastfreundschaft neu zu entdecken, als auch für uns persönlich, auf persönlicher Ebene und so weiter, allem drum und dran, ist es, sich bewusst neu von Gott einladen zu lassen und neu seine Gastfreundschaft zu genießen, sie auszukosten und an diesem Tisch zu sitzen. Jesus feiert Gastfreundschaft auch mit seinen Jüngern. Und er lädt sie ein zu einem Festessen, Passamal. Und er sitzt mit diesen Jüngern am Tisch und er hat sie eingeladen, aber sie merken, irgendwie ist es dieses Mal anders. Wir feiern nicht nur einfach Passa, sondern ja, er bricht das Brot und ja, Jesus schenkt als Gastgeber den Wein aus, aber er verbindet diese Einladung, gemeinsam Passa zu feiern, mit noch etwas Größerem. Er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, gebrochen und vergossen zur Heilung und zur Vergebung der Sünde. Und er sagt, ich lade euch ein, habt teil. Habt teil an dem. Habt teil an dem, dass mein Wert, euch einzuladen, dass ihr an diesem Tisch sitzen könnt, größer ist als mein Wert der Selbsterhaltung. Diese Einladung hat Gott alles gekostet. Diese Einladung, die er in diesem Moment seinen Jüngern ausspricht und damit auch uns, dies ist mein Leib, das ist mein Blut, gebrochen und vergossen für euch. Diese Einladung hat Jesus alles gekostet. Damit du und ich Leben in Fülle haben, gibt er sein Leben hin. Wir bekommen Ewigkeitsleben, verbunden mit dem Vater für immer. Das ist die Einladung. Und ich glaube, dass wir das wieder neu feiern dürfen. Dass wir das neu ergreifen dürfen. Dass wir eben nicht sagen, sorry, ich muss noch Flure, sondern jetzt bin ich da und ich komme zu deinem Festmahl. Und dass wir es ganz bewusst auch neu an uns wirken lassen. Die Einladung Gottes ist, komm zum Festmahl, welches dich auf ewig satt machen wird. Es sind keine leeren Kalorien, sondern hier ist echtes, sattmachendes Essen. Komm zum Festmahl, wo deine Sehnsucht nach Fülle, die du überall versuchst zu stillen, endlich zur Ruhe kommt. Komm zum Festmahl, wo dir der Staub und Dreck deines Weges abgewaschen wird. Wo deine Kleider, die von deinen Stolpern und Sünden irgendwie zerrissen sind, erneuert werden durch ein königliches Festgewand. Komm und nimm diese Einladung an. Ich lade euch heute ein zu diesem Festmahl. Komm an seinen Tisch. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl. Wisst ihr, das Abendmahl ist kein leeres Ritual oder eine gut gemeinte Tradition. Es ist die Realität des Herzens Gottes. Er sagt, ich gebe mich hin als Opferlamm. Ich gebe mich selbst hin, damit ich einladen darf. Damit wir rein werden, damit wir frei werden und uns am Tisch des ewigen Gottes Platz nehmen dürfen. Uns laben dürfen bis hinein in die Ewigkeit. Dort gibt es Brot des Lebens und einen überfließenden Becher. Und ich will uns jetzt einladen, Abendmahl zu feiern. Die Helfer, die dürfen von hinten bis nach vorne. Wir teilen das kurz aus und während wir jetzt austeilen, ist kurz ein Moment der Stille mit einigem Geklirre von den Gläsern, das ist mir klar. Aber ich will euch bitten, dass wir diesen Moment der Stille und klirrenden Gläser nehmen. Danke. Und einfach nochmal ganz bewusst sagen, Jesus, ich lasse mich von dir einladen. Und ich weiß, dass ich kein Gastgeschenk mitbringen kann. Das heißt, egal, ob du sagst, ja, ich habe jetzt ein tolles Gastgeschenk, das ich Jesus bringen kann, oder ob du sagst, ich habe gar nichts, ich bin ein Bettler, ich bin ein Armer, ich kann nichts mitbringen. Du bist eingeladen, weil du eh nichts mitbringen kannst. Lass uns diesen Moment nehmen, während ausgeteilt wird. Und in deinem Herzen sag einfach, Jesus, ich lasse mich einladen von dir. Ich kann nichts mitbringen, ich habe nichts in der Hand. Ich lasse mich einladen von dir.